Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Der Silberpreis, der Bitcoin und auch das Thema KI stehen jetzt im Fokus. Und über diese Themen unter anderem spreche ich jetzt mit Alfred Maidon.
Das ist schön, dass wir nicht über den Nahen Osten sprechen.
Ja, wir müssen ihn kurz erwähnen, jetzt zu Beginn zumindest, weil die Märkte natürlich schon davon beeinflusst werden.
Ich habe vorhin auch zum Kollegen gesagt, ich will darüber eigentlich gar nicht mehr sprechen, weil es ist verschenkte Zeit irgendwie.
Das heißt ja auch eigentlich, politische Börsen haben kurze Beine. So kurz sind sie offenbar nicht, dass es uns jetzt schon eine Woche nach der ersten Eskalation wieder in Ruhe lässt, weil man eben noch die Sorge hat, dass die USA Militär in Interventionen starten.
Ja, jetzt könnte man böswillig sein und sagen, also es wird jetzt auch nicht viel ändern, wenn jetzt nochmal da ein paar Bomben auf die Atomanlagen geworfen werden. Gut, das Thema wird uns immer wieder beschäftigen und es beschäftigt uns auch jetzt. Aber, und das ist die gute Nachricht, der Aktienmarkt, sieht man auch hier sehr schön im S&P, reagiert eher fast gar nicht. Also der Ölpreis ist gestiegen, gut, das ist natürlich auch schlecht für die Wirtschaft, aber trotzdem am Aktienmarkt ist man da doch relativ entspannt, weil es eben auch nicht die erste Krise dort ist. Und es wird noch nicht die letzte gewesen sein, das Thema wird uns immer wieder einholen. Aber da war die Zollproblematik doch schon eine ganz andere. Die hat dann tatsächlich für diesen massiven Rücksetzer gesorgt. Aber ja, politische Börsen, kurze Beine, das trifft zu. Aber diese Beine sind halt wiederkehrend.
Wachsen immer wieder mal. Du hast uns eine Grafik zu der ganzen Gesamtgemengelage mitgebracht, was die Inflation angeht.
Genau, weil es sind ja auch andere Themen, die so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Wir hatten letzte Woche Inflationsdaten, sowohl die Verbraucherpreise als auch die Konsumentenpreise sind veröffentlicht worden. Die Konsumentenpreise sind natürlich wichtiger, das CPI sozusagen so genannt. Und das sieht wirklich gut aus. Wir haben weiterhin niedrige Inflationen. Beide Zahlen, sowohl die Inflationsrate selbst als auch die Kernrate ohne Lebensmittel und Energie, waren unter den Erwartungen. Und beide sind auf einem Niveau, das sich fast oder der 2%-Grenze annähert. Wir sind bei 2,4%. Also das sind gute Daten. Und das ist vor allen Dingen wichtig, das waren ja die Daten vom Mai. Und da waren ja dann schon die Trump-Zölle aktiv und da hat man ja befürchtet, die Inflation nimmt wieder ordentlich Fahrt auf. Dem war nicht so und das wiederum lässt hoffen, dass dann auch heute Abend, wenn die Notenbank ihre Entscheidung verkündet, gut, man rechnet mit keiner Zinssenkung und auch keine Zinserhöhung. Aber es geht darum, wie viel Zinssenkung wird es dieses Jahr noch geben. Man geht im Moment von 2 Zinssenkungen aus und dann wird es auch darum gehen, wie sich die Notenbank äußert. Da hilft es natürlich, wenn die Inflation auf dem richtigen Weg ist. Also das sind so Themen, die wichtig sind, die so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind, aber die natürlich durchaus oder sehr wahrscheinlich für den Aktienmarkt wichtiger sind als geopolitische Krisen.
Und jetzt wieder mehr in den Vordergrund drücken. Gerade heute, wie du sagst, 20 Uhr unserer Zeit, die Entscheidung 20:30, da wird es fast noch spannender, die Pressekonferenz. Genau. Dann schauen wir auf den Bitcoin. Der ist ja nah an sein Allzeithoch, jetzt zuletzt nochmal hat sich reingepirscht, aber dann ging es doch wieder ein bisschen zurück. Warum schafft er so den Ausbruch nicht?
Also bei Bitcoin ist es schon merkwürdig. Es ist ja so ein bisschen so eine Alternativwährung und ich will nicht sagen sicherer Hafen, das ist dann doch eher Gold, aber der Bitcoin reagiert auf geopolitische Krisen immer extrem. Also wir sind, als das im Iran losging, ist der Bitcoin, ich glaube, 5-6% gefallen innerhalb weniger Stunden. Keine Ahnung, erschließt sich mir nicht so ganz der Hintergrund, aber was erstaunlich ist, und das sehen wir auch gleich, ich habe ein paar Grafiken zum Bitcoin mitgebracht, dass die Mittelzuflüsse gerade bei den ETS unvermindert hoch sind. Wir haben so ein bisschen das Problem, da sieht man hier, das sind die letzten Tage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage am Stück mit Mittelzuflüssen, trotz der Krise, die wir haben. Da wundert es schon, dass der Bitcoin nicht steigt. Also klar, es sind natürlich viele Adressen, die Bitcoin kaufen und verkaufen. Große Adressen, Kleinanleger, Unternehmen, wie wir gleich noch sehen werden. Es ist natürlich auch so, dass dadurch, dass immer weniger Bitcoin am Markt verfügbar sind, die Schwankungen größer werden. Und deswegen unterm Strich ist ja nichts passiert. Wir laufen eigentlich seitwärts nah am Allzeithoch, schwanken zwischen 103 und 110, 112.000. Also das sind normale Schwankungen und an die werden wir uns gewöhnen müssen. Der Bitcoin hat, was die Volatilität angeht, eher verloren. Also er schwankt nicht mehr so stark wie noch vor 2 oder 3 Jahren. Und soweit ist das eine gewisse Beruhigung. Und wichtig ist, dass das Interesse, das Kaufinteresse nachhaltig hoch bleibt. Und das ist es. Sowohl Großadressen kaufen, Kleinadressen, Unternehmen. Und was auch noch erstaunlich ist, und das ist wirklich bemerkenswert, das ist der Bitcoin, der weiße Graph und das in Violett. Das sind die Reserven an den Kryptobörsen. Und da sieht man, die sind kräftig zurückgegangen. Im Moment verlieren die Börsen 100.000 Bitcoin im Monat. Wenn es so weiter ginge, ich sage extra konjunktiv, dann wäre im März 2027, gäbe es gar keine Bitcoin mehr an den Börsen. Dann wäre der Markt quasi tot. Das wird natürlich nicht passieren, aber das zeigt, dass eben auch Bitcoins vom Markt genommen werden und die Nachfrage eben sehr hoch ist. Und gerade in den letzten Monaten hat sich das wirklich nochmal rapide beschleunigt, diese Tendenz.
Denkst du denn, dass Ausbruch dann jetzt in Kürze bevorsteht über ein neues Allzeithoch und dann Sky is the Limit?
Eigentlich nur eine Frage, wann das passiert. Es kann jetzt nächste Woche passieren, vielleicht erst in 4 Wochen, vielleicht erst in 2 Monaten. Aber es wird sich an dieser Nachfragesituation, die wir haben, aus allen Bereichen wenig ändern. Und der Unterschied ist wirklich der Bitcoin ist mittlerweile wirklich etabliert als Asset-Klasse. Das war eben vor 2 oder 3 Jahren nicht. Und deswegen wird es auch keine größeren Rückschläge mehr geben. Klar, 10% sind mal drin, vielleicht auch 15%, aber dass der Bitcoin sich nochmal halbiert oder er hat ja schon viel mehr verloren zwischendurch, das wird eher sehr unwahrscheinlich werden. Und insoweit, ja, der Weg nach oben ist vorgezeichnet. Es geht nur noch um die Geschwindigkeit und um den Startzeitpunkt.
Genau, noch konsolidiert ein bisschen, aber wer weiß, wie lange noch. Dann schauen wir auf Silber und da ist die Ausbruchswelle ja schon gestartet.
Ja, tatsächlich. Silber hat ordentlich beschleunigt. Nachdem ja erst Gold gestiegen ist, zieht der Silber nach. Wobei das auch nicht so ganz stimmt, weil Silber ist ja im Gegensatz zu Gold kein klassisches Anlageobjekt, sondern 60% des Silbers wird für die Industrie verwendet, unter anderem für die Elektronikbranche, Rüstungsindustrie, Solarindustrie. Ja, und diese Kombination aus trotzdem immer noch so ein bisschen sicherer Hafen und Industrie war lange Zeit ein Nachteil von Silber. Jetzt entwickelt sich das eher zum Vorteil. Und ja, wir sind tatsächlich über diese Marke von $35 raus. Das war also ein Widerstand. Und jetzt ist der Weg nach oben frei. Und wir sind jetzt auch gleichzeitig auf einen 13-Jahres-Hoch gestiegen. Das letzte Mal waren wir so hoch im Jahr 2012. Und im Grunde, Silber war in seiner Geschichte, ist erst das dritte Mal über $35 gestiegen. Die beiden Male zuvor ist es jeweils weitergelaufen bis 50. Das eine Mal war 1980 und das andere Mal war, sieht man da noch, im Jahr 2011 waren wir knapp bei 50. Und es spricht jetzt eigentlich nichts dagegen, dass sich die Geschichte wiederholt und Silber nochmal auf 50 geht. Und wahrscheinlich wird 50 sogar gar nicht ausreichen, $50. Denn es kommt zusammen, wie gesagt, Nachfrage aus der Industrie ist groß, Rüstungsindustrie, Elektronikbranche. Dazu kommen eine hohe Short-Position im Markt. Ungefähr die halbe Jahresproduktion an Silber ist leer verkauft worden. Wenn man natürlich jetzt bei diesen Preisen auf fallende Kurse spekuliert, dann fühlt man sich nicht gerade wohl. Es werden wahrscheinlich die ersten Positionen geschlossen werden. Ja, und dazu kommt jetzt noch eine höhere ETF-Nachfrage. Da kommen auch wieder Käufer in den Markt. Also die Kombination spricht dafür, dass wir die $50 sehen werden und wahrscheinlich sogar noch weiter darüber hinaus steigen. Und das zeigt auch diese Grafik. Interessant. Ja, gelb ist Gold, blau ist Silber. Und das hier ist dieser wilde Anstieg, die Spekulationsblase der Gebrüder Hunt im Jahr 1980. Aber da sieht man, Gold ist zuerst gestiegen und Silber dann danach, und zwar extrem. Ähnliches Szenario im Jahr 2011. Gold ist angezogen und Silber dann nochmal stärker. Und jetzt haben wir wieder das gleiche Bild. Gold ist gestiegen und wenn Silber jetzt nochmal stärker steigt, dann bewegen wir uns über den Chartrahmen.
Wir wollen natürlich nicht, dass die Geschichte sich wiederholt in dem Sinne, dass es danach wieder so stark abwärts geht.
Ja, 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 also.
Also wenn man investiert ist.
Der Unterschied ist natürlich auch der, wenn man sich das mal anschaut, wir hatten da natürlich so einen super extremen Anstieg, hier auch einen sehr steilen Anstieg. Und dieser Anstieg ist doch eher ja, über Jahre und nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten. Also das ist schon ein bisschen was Solideres und auch unterlegt durch eine steigende Nachfragebildung. Das war eine Spekulationsblase. Das hier im Grunde auch. Und jetzt ist das doch fundamental unterlegt, der Anstieg im Gegensatz zu 1980 und 2011.
Wir haben, glaube ich, noch einen etwas kürzeren Chart, der uns gleich noch eingeblendet wird.
Haben wir noch einen.
Von ja. 16 bis jetzt. Gut, jetzt.
So. Genau, also nee, das ist tatsächlich nicht Silber, sondern das ist das Gold-Silber-Ratio.
Ja.
Das misst ganz einfach, wie viel Unzen Silber brauche ich, um eine Unze Gold mir zu beschaffen. Und das war mal, also es lag im Schnitt liegt es immer so bei 70 bis 80. Früher war es sogar mal tiefer. Das heißt, ich brauche 70 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Oder der Wert von 70 Unzen Silber ist der von einer Unze Gold. Dann hatten wir das Szenario, dass Im Jahr 2020, das war ja die Corona-Zeit, als Corona ausgebrochen ist, ist natürlich erstmal Gold als sicherer Hafen gestiegen und Silber ist gefallen. Das heißt, das Gold-Silber-Ratio ist extrem nach oben geschossen, auf weit über 100, in der Spitze sogar über 120. Und direkt danach ist dann das Ratio wieder kräftig gefallen. Silber ist um 150% gestiegen. Gold hat jetzt gar nicht so viel gemacht. Und das nächste Szenario haben wir jetzt. Jetzt hat er wieder einen Einstieg auf über 100. Das war, als Trump mit den Zöllen kam. Da ist nämlich auch Gold gestiegen, Silber gefallen. Und direkt im Anschluss jetzt setzt wieder eine Silberrallye ein. Und mal schauen, ob das ähnlich wird wie damals. Das Gold-Silber-Ratio ist wieder bei 90. Wir waren bei 107 im Hoch. Also auch hier Entspannung. Und ja, wenn das ähnlich verläuft wie hier, dann Gold-Silber-Ratio runter, Silber rauf.
Dann schauen wir jetzt auf ein paar Einzelwerte, ein paar Aktien und ja, kommen zum Thema Krypto zurück quasi. Wir sprechen über MicroStrategy, jetzt hier nur noch Strategy. Die ist eigentlich keine Erwähnung mehr wert, weiter ihren Bitcoin-Bestand ausbauen.
Ja.
So viel dazu, aber das ist jetzt nichts Neues.
Ja, läuft jetzt relativ seitwärts. Wir sehen gerade noch längerfristige Charts mit Bitcoin unterlegt, finde ich ausgesprochen spannend. Ja, wir sind jetzt bei mittlerweile 592.000 Bitcoin, die MicroStrategy hat und das wird... Die Strategy hat, das wird natürlich eher mehr als weniger. Michael Saylor, der CEO, hat ja gesagt, er wird weiter kaufen. Schönes Geschäftsmodell, einfach Bitcoin kaufen, liegen lassen. Im Moment ist es so, der Bitcoin-Bestand hat einen Gegenwert von etwa 63 Milliarden Dollar und MicroStrategy ist 107 Milliarden Dollar wert. Jetzt fragt man sich, was ist mit diesen 40 Milliarden? Das ist quasi das Aufgeld, das man zahlt. Das war schon mal deutlich größer. Es gab mal eine Zeit, da wurde das Dreifache an der Börse gezahlt von dem Bitcoin-Bestand, den man hat, oder dem Gegenwert des Bitcoin-Bestandes. Jetzt ist es nur noch 40% Aufgeld. Das ist relativ wenig. Aber trotzdem würde ich, wenn ich Bitcoin kaufen will, dann lieber den Bitcoin direkt kaufen, weil ich kann ja über ETFs oder in Deutschland ETPs den Bitcoin genauso kaufen. Früher war das ein bisschen schwieriger, jetzt kann ich ihn einfach kaufen. Früher haben viele gesagt, bevor ich den Bitcoin kaufe, kaufe ich mir lieber damals MicroStrategy, um es halt einfach zu haben, aber jetzt gibt es Alternativen und das erklärt auch, warum dieses Aufgeld sich verkleinert hat, weil eben doch dann viele sagen, hey, ich kann mir auch direkt einen ETF kaufen.
Dann vergleichen wir die beiden Werte mal. Auch hier haben wir sie auf Einjahressicht, oder die beiden Assets, und dann auch gleich auf Fünfjahressicht.
Das sieht man eigentlich ganz gut, das sehen wir gleich sogar noch besser. MicroStrategy und die Bitcoin liefen lange Zeit parallel und dann so im letzten Jahr startete auf einmal die Aktie so einen extremen Höhenflug. Und der Abstand wurde enorm groß. Das war so die Zeit, als MicroStrategy mit dem dreifachen Wert des Bitcoin-Bestandes bewertet wurde. Das hat sich jetzt wieder angenähert. Ja, und man sieht selbst im letzten Jahr die Aktie von MicroStrategy oder Strategy 155%, der Bitcoin nur 61. Und auf Sicht von 5 Jahren ist es sogar noch extremer. Da hat nämlich, und hier sieht man es nochmal sehr schön, exakt parallele Bewegung. Mhm. Und auf einmal 24 die Aktie von MicroStrategy deutlich stärker gelaufen. Letzte 5 Jahre 3.000% bei der Aktie und nur 1.000% bei Bitcoin. Ja, also wie gesagt, lieber den Bitcoin direkt als Strategy.
Da gibt es aber noch andere Werte aus dem Universum, die jetzt neuerdings vielleicht diese Kryptostrategie fahren, wie Metaplanet. Genau. Und das hat auch hier für diesen extremen Anstieg gesorgt. Was sagst du dazu?
Ja, es gibt jetzt wirklich immer mehr Nachahmer und es werden auch noch mehr. Und das ist wieder ein Grund, der auch für den Bitcoin spricht, dass jetzt immer mehr Firmen ihren Geschäftszweck umstellen und sogenannte Bitcoin-Akkumulatoren werden. Metaplanet ist einer davon, ein japanisches Unternehmen, eigentlich ein Hotelbetreiber. Ein relativ kleiner, muss man sagen, dem es auch nicht sonderlich gut ging. Und dann hat man sich entschieden, okay, dann machen wir auch Bitcoin. Hat dann angefangen im letzten Jahr Bitcoin zu kaufen. Und die Aktie, ganz erstaunlich, obwohl man schon sehr lange Bitcoin kauft, nämlich schon seit, wie gesagt, seit 24, hat die Aktie lange Zeit gar nichts gemacht. Und dann auf einmal im Mai ist sie dann von 2-3 Euro auf 10, hat sich also verfünffacht innerhalb weniger Wochen. Ist nicht so ganz zu erklären, wir haben mittlerweile auch eine Bewertung erreicht, die extrem ist. Hier sieht man nochmal, klar, man hat auch in den ersten Monaten relativ wenig Bitcoin gekauft, das sind die Bitcoin-Bestände, und dann hat man ab März diesen Jahres den Bitcoin-Bestand oder die Akkumulation beschleunigt, massiv beschleunigt, ähnlich wie MicroStrategy durch die Ausgabe von Aktien und Anleihen. Mit dem Geld hat man dann eben die Bitcoin gekauft. Und jetzt hat man ziemlich genau oder exakt 10.000 Bitcoin. Und da reden wir, sieht man hier nochmal, dass die Metaplanet 10.000 Bitcoin-Bestand aufgebaut. Mhm. Unter den Top 10 der einzige Nicht-Amerikaner bei den börsennotierten Unternehmen, die Bitcoin halten. So, 10.000 Bitcoin, Gegenwert 1,06, 1,07 Milliarden, also eine gute Milliarde. Was meinst du, was die Firma wert ist?
10 Milliarden?
Ja, kommt ganz gut, 7,7. Und das ist natürlich dann schon, da reden wir von einem Aufgeld von ein paar 100%. Das ist dann schon mutig, wenn man jetzt da noch mitmischen will.
Ja, und hier, das ist dieser Grafik quasi, dass welche Konzerne weiterhin oder auch noch Bitcoin halten, haben auch ein paar Deutsche oder einen Deutschen.
Genau, auf Platz 16. Die Bitcoin Group, ja, hier gibt es noch die 3U Holding. Es gibt im Moment 129 börsennotierte Firmen, die Bitcoin halten. Und die halten insgesamt 832.000 Bitcoin. Es gibt 19,8 Millionen Bitcoin, also 0,8 Millionen ist da schon gar nicht mal so wenig. Aber es wird natürlich noch mehr. Also sowohl die Firmen selber werden weiter Bitcoin zukaufen, als auch es wird mehr Firmen geben, die Bitcoin halten werden. Und das ist nochmal eine Nachfrageseite, die ja schon erheblich sein wird für den Bitcoin. Und nochmal, bevor man sich diese überteuerten Aktien meine, klar, man hätte natürlich auch sagen können, gut, ja, schwamm drüber. Ich muss es nicht den Chart erklären. Das können das andere machen.
Es ist schon so Meme, hat schon Meme-Charakter.
Ja, hat es sicherlich. Das stimmt.
Dann schauen wir jetzt aufs Thema KI, habe ich ja eingangs auch versprochen. Wir schauen auf einige Werte aus dem Sektor. Erstmal der Primus schlechthin auf Nvidia, die sich wieder, ja gar nicht mehr, da fehlt nicht mehr viel bis zum Allzeithoch.
Ja,
zum Greifen nah.
5, 6 Dollar, ja. Ich glaube etwas über 150 waren wir, wir sind bei 144. Und ja, es ist eine Frage der Zeit. Nvidia ist nach wie vor das Nonplusultra im Bereich KI-Chips, GPUs. Und wir sehen auch gleich, da kommt auch kein anderer so schnell ran. Auch wenn es immer wieder angekündigt wird, versucht wird, der Marktanteil ist einfach enorm. Also das ist der AEB-Marktanteil. AEB sind Add-In-Boards, genau. Und auf diesen Add-In-Boards befinden sich die GPUs, also die Chips, die gebraucht werden für die Rechen- und Datencenter. Und ja, da sieht man die Marktanteile. Und das ist das erste Quartal 21, da hat Nvidia 88%, AMD 12% und das hier ist
Intel
0,1%. Und im vierten Quartal 24 hatte Intel immerhin 1%, AMD ist rauf auf 15 und Nvidia runter auf 84. Da hätte man schon denken können, jetzt kommt AMD, aber im ersten Quartal diesen Jahres ist der Marktanteil von AMD auf 8% zurückgegangen. Nvidia ist wieder bei 92 und Intel ist bei 0. Mhm. Intel hat immer wieder versucht, in diesen Markt zu kommen. Mit vollmundigen Ankündigungen hat es nicht geschafft und AMD kündigt auch viel an, liefert auch, aber auch hier, man sieht es ja, man kommt einfach, ja, 10%, 15%, viel mehr ist da nicht drin. Nvidia ist einfach zu stark, technologisch zu weit vorne, hat die besseren Mitarbeiter. Also das Rennen ist sicherlich entschieden. Klar, es können immer noch Verschiebungen passieren, aber dass Nvidia diese Marktdominanz in absehbarer Zeit verlieren wird, ist eher nicht zu erwarten.
Ja, hier ist noch ein Video auf 5-Jahres-Sicht, aber wir haben die beiden Werte,
genau,
nur, oder die 3 Werte, nicht die beiden, auf 5- und 1-Jahres-Sicht im Vergleich. Erstmal ein Jahr.
Das sieht ja wild aus, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, aber
Nvidia in Schwarz.
Da sieht man schon mal ganz klar, ja, selbst auf 1-Jahres-Sicht, obwohl Nvidia ja auch extrem, nicht extrem, aber relativ stark gefallen ist zwischendurch, sind wir bei 6% plus, während AMD und Intel im Minus sind und tatsächlich Intel am stärksten mit minus 20%. Auf 5 Jahre ist es noch extremer, ohne es mir vorher angeschaut zu haben. Das weiß man einfach. Ja, da sind wir, und das ist wirklich, das ist so extrem, das hätte ich auch nicht gedacht. Wir sind bei Nvidia bei 1400% plus. Das war zu erwarten, aber dass AMD nur 135% gemacht hat in 5 Jahren. Und das war auch zu erwarten, Intel bei minus 65. Also, da kann man nicht sagen, ich kaufe mir einfach irgendeine Chip-Aktie, da muss man schon die richtige erwischen. Und ja, ich glaube nicht, dass sich dieser Trend jetzt umkehren wird, dass jetzt Intel die nächsten 5 Jahre die beste Aktie sein wird. Im Gegenteil, ich weiß nicht, was aus Intel mal werden soll. Man hat den Smartphone-Trend verschlafen, man hat jetzt den KI-Trend verschlafen. Und da jetzt ein paar Jahre später in den Markt reinzukommen, ist halt schwierig. Und so viel zu dem Thema Burggraben, den Nvidia sicherlich hat, eben durch die hohe technologische Qualität, durch den Vorsprung. Und da wird es halt schwer für die anderen.
Oft bei solchen, wenn man solche Charts sieht, wird ja von Nachholpotenzial gesprochen. Aber wie du sagst, wenn es fundamental einfach nicht gut aussieht, dann gibt es
wenig Potenzial. Ja, also sagen wir so, AMD gebe ich noch eine Chance. Und ich habe auch mal die Bewertung verglichen der drei. Wir haben bei Nvidia KGVs dieses Jahr 33, nächstes Jahr 25. AMD ziemlich ähnlich, dieses Jahr 33, nächstes Jahr 23. Man wächst also schneller, zumindest geht man davon aus. Das wird sich noch zeigen. Aber bei Intel haben wir einen KGV von 70 für dieses Jahr und nächstes Jahr 26. Wobei das impliziert ja einen riesen Gewinnsprung im nächsten Jahr. Und ob Intel das hinbekommt, weiß ich nicht. Also tatsächlich Nvidia der klare Favorit. AMD kann man durchaus auch mal mitspielen, aber auf eine Erholung von Intel zu setzen, hier sehen wir immer den 5-Jahres-Chart, das ist schon schwierig. Klar, das ist gut zum Traden, aber als Langfristanleger möchte ich natürlich lieber einen richtigen Aufwärtstrend haben als so eine Seitwärtsgeschichte.
Auch wenn es ein Trauerspiel ist, wir schauen auch noch mal ganz kurz zumindest auf den 1-Jahres- und auch 5-Jahres-Chart von Intel alleine.
Ich weiß gar nicht, wie oft Intel und auch wie oft Anleger und Börsenpublikationen davon gesprochen haben, jetzt kommt der Rebound, jetzt kommt die Trendwende. Da die Bilder sprechen, oder das Bild spricht für sich.
Ja, der 5-Jahres-Chart auch. Wir haben es ja schon im Vergleich gesehen. Jetzt sehen wir es nochmal alleine.
Klar, es gab hier mal tatsächlich einen Versuch. Aber danach kamen sofort wieder neue Tiefs. Und das hier sieht schon fast so aus wie...
Der Patient ist tot. Aber es ist wenigstens nicht bei 0, sondern bei $20. Aber so richtig die Trendwende gelingt, wie du sagst, nicht. Na gut. Dann schauen wir auf den Wert, den du vor ein paar Wochen hier vorgestellt hast und schon länger in deinem Börsenbrief, die Nebius Group. Ja. Was hat sich seitdem getan? Gibt es Neuigkeiten?
Ja, es gibt, Nebius gibt es immer Neuigkeiten. Man kommt mit den Datencentern gut voran. Man hat jetzt auch gute Zahlen vorgelegt, mit irren Wachstumsraten von weit über 100%. Und was sehr interessant ist, dass die Tochterfirmen, die Nebius hat, man macht ja nicht nur die Rechencenter, sondern man hat auch eine Tochter, die Robotaxis macht und auch Auslieferungsroboter und noch zwei weitere KI-Beteiligungen. Der eine hat sich Jeff Bezos beteiligt und die andere ist jetzt, hat sich im Wert verdreifacht. Also allein die Tochterfirmen sind meines Erachtens mehr wert als der ganze Börsenwert von der Nebius Group. Und dazu gibt es dann die Rechenzentren praktisch gratis dazu. Dass die Aktie zwischendrin so stark gefallen ist, klar, das sind viele Tech-Aktien. Durch diese Trump-Geschichte im April haben sich viele Aktien halbiert. Viele haben aber auch tatsächlich diese Halbierung wieder aufgeholt, haben sich also vom Tief weg verdoppelt, so auch Nebius Group. Das ist ja die ehemalige Yandex, das sehen wir gleich noch im Langfristchart. Aber ganz spannend, man ist jetzt, also das sind die Schlusskurse intraday, noch nicht ganz wieder auf Rekordhoch, aber kurz davor. Und ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, weil der große Vorteil von der Nebius Group ist, dass man eben diese Rechenzentren nicht nur wie die meisten anderen Firmen in den USA hat, sondern auch in Europa. Und das ist schon so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und ja, wie gesagt, die Wachstumsraten sind enorm und die Nachfrage nach Rechenzentren wird nicht kleiner und da ist noch einiges zu erwarten.
Ich hatte die Charts vor der Sendung kurz durchgeklickt und gedacht, oh, da ist ein Darstellungsfehler beim 5-Jahres-Chart.
Tatsächlich ist ja Nebius die ehemalige Yandex und als dann der Krieg losging im Februar 2022, gab es dann zumindest in den USA keine Notierung mehr. Ich weiß gar nicht, wie es in Russland dann weiterging. Auf jeden Fall hat dann der Chef von Yandex hat sich klar positioniert gegen den Ukraine-Krieg, gegen den Angriff der Russen und hat gesagt, okay, dann mache ich Folgendes, ich verkaufe alle russischen Aktivitäten, unter anderem die Suchmaschine, Yandex war quasi die russische Google, hat alles verkauft, hat gut $5 Milliarden dafür bekommen und das Geld, da hat man jetzt noch einen großen Teil davon, kann man jetzt verwenden, um in ein Datencenter zu investieren. Und deswegen wurde die Aktie lange Zeit nicht gehandelt und dann hat der ehemalige Chef, der jetzt auch der neue Chef ist, die Firma neu gegründet, in Amsterdam Börsenhauptsitz gelegt und jetzt ist sie wieder gehandelt und ja, dann die Pause war halt die.
Sieht der Chart so aus, wie er aussieht, ja.
Genau.
Dann haben wir jetzt zu guter Letzt, wir hatten viele schöne Meldungen, viele schöne Themen, über die wir gesprochen haben. Jetzt kommen wir zum Thema Solar. Ja, da ist die Bombe ein bisschen eingeschlagen sozusagen oder das Beben ist losgetreten worden durch einen neuen Gesetzesentwurf. Erklär uns doch mal, was da entschieden wurde.
Ja, Trump ist ja bekanntlich kein Freund von erneuerbaren Energien. Und da gab es ja sein wunderschönes, großes, wie hieß es nochmal, sein wunderschönes, großes Paket.
Ja, ich hab's auch.
Da war schon die Solarförderung auf der Kippe. Und jetzt gab es auch noch einen Gesetzentwurf vom Senat, der das Ganze quasi bestätigt hat. Nämlich, dass die Solarförderung in den USA, die eigentlich bis 2032 laufen sollte, schon 2028 ausläuft, also in gut 2 Jahren. Und das hat natürlich eingeschlagen und vor allen Dingen die Firmen getroffen, die einen hohen US-Anteil haben. Und dazu gehört SolarEdge mit rund 60% US-Anteil. Da ging es gestern um 33% nach unten. Es gab auch Firmen, Sunrun, ein Solarinstallateur, hat sogar 40% an Wert verloren. Es ist ja nicht so, dass jetzt die US-Solarindustrie tot ist von heute auf morgen, aber ja, 28 ist nicht mehr lange hin. Und ohne Förderung, da wird es dann schon schwierig, zumindest jetzt noch. Es wird irgendwann noch ohne Förderung gehen, aber insoweit ist das auch nachvollziehbar. Und ich habe tatsächlich auch gestern mich von, ich hatte die Enphase empfohlen in meinem Report und mich auch von der Aktie getrennt. Und SolarEdge habe ich schon vor einiger Zeit mich verabschiedet, weil die Firma ja schon lange Zeit Probleme hat. Gewinnwarnungen, wegbrechende Umsätze und jetzt auch noch das. Ich habe nur gesehen, dass sie war gestern bei den meistgekauften Aktien bei FedEx unter den Top 10. Das finde ich schon mutig. Ich tatsächlich würde US-Aktien oder sagen wir Solarwerte mit einem starken US-Anteil jetzt dann sicherlich nicht haben wollen.
Das Phänomen sehen wir aber öfter, wenn Unternehmen Insolvenz anmelden.
Ja, sie plötzlich es geht alleine schon um diese 33%. Das ist dann immer so wie so ein Discount-Schild, Sale, Ausverkauf. Nur man kriegt halt meistens fehlerhafte Ware.
Dann haben wir noch Jinko, natürlich hat die ganze Branche gelitten, aber die, die jetzt nicht in den USA hauptsächlich tätig sind, nicht so.
Genau, Jinko hat nur 5% verloren oder 4 irgendwas. Das macht auch Sinn, der US-Anteil von Jinko Solar liegt bei unter 10%, letztes Quartal waren es 8. Und man kann den Großteil auch in den Werken in den USA produzieren. Also so wichtig sind die Amerikaner für Jinko Solar nicht, da ist der chinesische Markt wichtiger und der europäische. Und da gibt es keine Probleme, also soweit ist es auch gerechtfertigt. Dennoch, auch Jinko Solar hat Probleme, kämpft mit den sehr niedrigen Modulpreisen. Die haben sich zwar stabilisiert, aber so richtig in Schwung kommt die Firma dennoch nicht. Aber es ist für mich eigentlich die einzige Solaraktie, die man jetzt noch haben sollte, wenn man die Branche haben will. Aber wenn man sich das mal anschaut, die letzten 5 Jahre, da sieht man mal, es gab auch mal einen Anstieg 2020, da hat sich die Aktie innerhalb weniger Wochen verdreifacht. Aber seitdem, wir waren in der Spitze bei 90 und jetzt sind wir bei 9,10. Das ist schon traurig. Aber so als, ja, wenn Solar, dann Jinko Solar.
Das sind doch gute Schlussworte für heute.
Ich habe auch gerade gedacht, das reicht dann auch.
Das war's. Ich danke dir mit deiner Einschätzung. Ja. Wer mehr von dir wissen will, kann gerne mylondeport.de deinen Börsenbrief abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Und hoffentlich seid ihr mit dabei. Bis dahin, macht's gut.